Willkommen an Bord von Pinguine im Cockpit. Lizenz zum Führen. Hier nimmt sie Stefan Kowalski mit auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des modernen Führens. Anschnallen und bereit machen zum Start. Denn hier geht's um mehr als nur den Horizont.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Pinguine im Cockpit. Mein Name ist Stefan Kowalski und ich habe heute meine liebe Kollegin Kathleen Vogel zu Gast. Hallo Kathleen.
Hallo Stefan.
Ja, wir haben auch vorhin schon gesprochen, deswegen, wir freuen uns, glaube ich, beide drauf. Wir haben heute ja so ein Lieblingsthema, kann man sagen, obwohl der Anlass eigentlich nicht so schön ist, oder?
Nee, absolut nicht. Also das ist ein totales, aus meiner Erfahrung, ein totales Nervthema. Und glaube ich, weil es so viele Leute beschäftigt, ist es eben eins meiner Lieblingsthemen, ja.
Genau, es geht um das Thema, was machen wir eigentlich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht das tun, was wir wollen als Führungskraft? Man könnte sagen, die mit Widerstand reagieren. Und das ist ein Thema, das, glaube ich, viele unserer Kunden wirklich umtreibt und wo wir regelmäßig für große Aha-Effekte sorgen können. Ja, und ich dachte mal so ein bisschen zum Einstieg, Kathleen, beschreib mal, wie du das Thema so bei deinen Kunden eigentlich einführst. Das fand ich nämlich ganz interessant. Und wie fängst du damit an?
Also tatsächlich versuche ich immer so die Frage zu stellen, jetzt habe ich da einen Mitarbeiter, der macht nicht das, was ich gerne möchte, oder er macht es nicht auf die Art und Weise, wie ich es von ihm mir eigentlich erhoffe. Und oder reagiert sogar vielleicht offen mit Widerstand. Das ist ja übrigens gar nicht so häufig, ne, dass Leute direkt sagen, nee, das passt mir nicht oder mach dein Kram mal alleine. Sondern man merkt es ja meistens eher an der Art und Weise oder eben am Ergebnis, ne, dass es nicht auf die Art und Weise funktioniert, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und die Frage, die ich immer stelle, ist, naja, jetzt wünsche ich mir was von jemandem, könnte das unter Umständen was mit mir selber zu tun haben? Weil das ist, finde ich, immer so ein Blick auf die Situation, die relativ ungewohnt für die meisten Leute ist. Weil üblicherweise stellt man sofort die Frage, ja, der soll das doch aber so machen. Jetzt, was muss ich denn jetzt sozusagen tun, damit der das so macht? Aber diese Perspektive einzunehmen, vielleicht hat das ja was mit mir zu tun, dass der das eben nicht so...
Da müssen wir mal sofort einhaken. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Also wenn Mitarbeiter mit Widerstand reagieren, dann neigen ja manchmal Führungskräfte dazu zu sagen, der oder die ist schwierig. Und so als wäre das so eine Art Eigenschaft von diesen Menschen, die so einfach per se mitbringen. Und ich spreche da auch mit den Führungskräften im Training über drüber und sage, ja, das ist aus unserer Sicht keine Eigenschaft, sondern, das ist ein bisschen kompliziert, ein situativ bedingtes Verhalten, also durch die Situation ausgelöst. Und damit hat es natürlich was mit mir als Führungskraft zu tun. Das heißt, diese Mitarbeiterin oder dieser Mitarbeiter zeigt nicht immer Widerstand, also nicht in seinem ganzen Leben. Der hat durchaus Situationen, da ist er motiviert, vielleicht nicht bei der Arbeit, sondern woanders. Aber das hat was, ja, vielleicht auch mit mir als Führungskraft zu tun.
Genau. Ich versuche immer zu erklären, Widerstand findet im Moment statt. Also es hat fast immer, genau wie du es schon sagst, etwas mit der jetzigen Situation zu tun. Ich kennst du noch Uli Stein, der so lustige Comics gemalt hat?
Ja, und
da gibt es so einen, da ganz passenderweise sitzen ganz viele Pinguine auf so einer Scholle und alle haben so ein Dagegenschild hoch. So, ne? Und ich versuche immer den Führungskräften zu erklären, das ist relativ selten, dass jemand so eine komplett Dagegenhaltung hat. Das passiert vielleicht in einem von 100 Fällen. Aber üblicherweise, wenn so ein Widerstand entsteht, dann macht es total Sinn, einmal genau zu gucken, womit hat denn das eigentlich was zu tun? Und wenn das Tolle daran ist, finde ich, wenn man sich diese Frage stellt und feststellt, Mensch, das hat ja was mit mir zu tun unter Umständen, dann kann man daran ja auch was verändern.
Ja, wir hatten ja schon in unserem Podcast mal über dieses Thema Trigger gesprochen. Also das heißt, wir reagieren als Führungskräfte ja manchmal auf eine, sagen wir, ungünstige Art und Weise, nämlich dann, wenn in einer Situation zum Beispiel dieser Widerstand etwas bei uns triggert, wenn jemand mit Unlust reagiert oder da keine Lust zu hat. Und dann, und jetzt kommen wir zu einem interessanten Aspekt, über den wir heute in der Hauptsache sprechen wollten, dann versuche ich ja, diesen Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin zu verändern und dazu zu bewegen, etwas zu tun, was ich mir wünsche. Und das mache ich, indem ich das entweder erkläre, was ich mir wünsche, oder eben direkt eine Aufforderung loswerde. Und das kann man alles so unter einem Oberbegriff zusammenfassen. Wir sagen immer dazu ein Appell. Mhm. Und denkt man vielleicht, Appell ist sowas wie ein Befehl, aber ein Appell kann in sehr viel, sagen wir, unterschiedlichen und auch manchmal in sehr subtilen Formen vorkommen. Also was sind denn so aus deiner Erfahrung, wenn du so mit deinen Führungskräften sprichst, auch schon Appelle, ohne dass die Führungskraft das direkt so als Appell beschreiben würde?
Ich finde tatsächlich, so ein Appell ist wirklich nicht so leicht zu erkennen, weil es eben nicht nur dieser gebellte oder gebrüllte Befehl ist oder so diese Ansage, die man so ganz typischerweise kennt, sondern im Grunde auch, ich sage immer so, die Erklärbär-Version von Sachen. Also wenn man wirklich so die so Überzeugungskraft versucht einzusetzen und jemanden eben im Grunde die eigene Meinung beziehungsweise die eigene Sicht auf die Dinge so verkaufen will. Also ich spreche immer von diesem Tell-and-Sell-Ansatz, ne? Zu sagen so, ich möchte dem das eigentlich verkaufen, so wie ich das sehe. Und zwar aus einer durchaus guten Absicht. Ich bin ja überzeugt von der Sache und ich wünsche mir, dass der andere meine Überzeugung übernimmt, meine Argumente nachvollziehen kann, quasi ich ihn davon überzeugen kann.
Machen wir das nochmal mit einem Beispiel mal. Also jetzt haben wir zum Beispiel Mitarbeiter, so ein Standardbeispiel, ja, das sind so Verhaltensänderungen, die wir uns wünschen, die nicht gleich zu einer Abmahnung führen oder Rauschmiss oder sowas. Aber nehmen wir mal an, wir haben einen Mitarbeiter, der kommt immer zu spät. Und ich wünsche mir als Führungskraft das jetzt anders. Was würde da jetzt dieser Tell-and-Sell-Ansatz bedeuten? Also dieses Erzählen und Verkaufen, was du gerade meintest.
Naja, so ein bisschen auf die Art, ja Mensch, und du weißt doch, wie wichtig das ist. Und wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen und jetzt mach das doch mal. Und übrigens soll ich dir nochmal erklären, wie viel Verlust das bedeutet, wenn du 5 Minuten zu spät kommst. Was kostet denn unsere Arbeitszeit? Und was hätten wir in der Zeit schaffen können? Und so weiter. Und was sollen die anderen Leute denken? Und was hat denn das für einen Vorbildcharakter? Und, ne? Also diese ganzen sicherlich richtigen Argumente, die man findet, um dem anderen eben zu erklären, warum das nicht so eine richtig gute Idee ist, was er da gerade macht.
Ja, und das funktioniert nicht gut. Interessanterweise eine der am besten erforschten Verhaltensweisen von uns Menschen. Mhm. Schon vor über 60, mittlerweile vor über 70 Jahren schon entdeckt, damals von einem Forscher namens Jack Brehm. Der hat ein dazu wegweisendes Buch geschrieben, Psychologische Reaktanz. Das ist der Fachbegriff dafür. Reaktanz kommt eigentlich aus der Physik und bezeichnet da so eine Art, ich glaube, es hat was mit Widerstand zu tun. Mhm. Aber in der Psychologie bedeutet das, dass Menschen, wenn man an sie appelliert und selbst wenn es nur Argumente sind, die man aufzählt, mit Widerstand reagieren. Und zwar, man konnte das wirklich messen in Studien, wie so eine körperliche Reaktion. Also da denke ich gar nicht drüber nach. Und das ist Führungskräften oft gar nicht bewusst, dass ja diese Art von Argumenten zu einem Widerstand führen, weil die Mitarbeiter sind ja oft zu höflich, ne, und sind scheinbar ganz freundlich, aber es erzeugt Widerstand, oder?
Absolut. Also ich versuche immer so den Begriff Handlungsenergie zu benutzen und sage immer mit dem Appell, selbst wenn schon vorher eine da war, nimmt die auf jeden Fall ab. Und das kann man aber schwer glauben häufig, wenn man das nicht weiß. Man muss es immer, finde ich, bei sich selber einmal so nachempfinden können. Wie reagiert man eigentlich selber, wenn jemand quasi einen versucht zu überzeugen, wenn man versucht wird, von irgendeiner Sache eben überzeugt zu werden, beziehungsweise wenn jemand versucht, so Verkaufsargumente letzten Endes, auch wenn sie gut gemeint sind, zu verwenden. Was passiert eigentlich bei einem selber? Man hat irgendwann so diesen Moment, wo man denkt, jetzt lass mich doch mal in Ruhe oder jetzt mach dein Kram doch mal bitte alleine. So, ne?
Ich reagiere auch sofort mit Widerstand, wenn mir jemand erklären will, was ich zu tun und zu lassen habe.
Genau.
Das hat ja was übrigens mit Werten zu tun. Das ist ja mein Wert Unabhängigkeit gestört. Das ist ja jetzt mein wichtigster Wert.
Also ich glaube, bei dir nochmal extra vielleicht diese Empfindung, aber auch bei jemandem, der vielleicht das nicht als seinen wichtigsten oder einen ganz, ganz relevanten Wert für sich rausgefunden hat, passiert das eigentlich immer, wenn unsere Autonomie, und die ist natürlich vielleicht unterschiedlich, ich sag mal, da ist jeder anders in der Wahrnehmung, aber wenn unsere Autonomie eben eingeschränkt wird, unser Handlungsspielraum kleiner wird und wir das Gefühl haben, wir können Dinge nicht selber entscheiden, dann reagieren wir eben mit diesem Widerstand.
So hat das übrigens auch Jack Brehm damals tatsächlich versucht zu erklären. Er hat damals in seinem Buch geschrieben, dass noch viele Fragen natürlich offen sind. Und es gab sehr, sehr viele Studien dazu, wobei dieser Begriff so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, wobei der häufig auch im Vertrieb genutzt wird. Man verknappt zum Beispiel ein Angebot und sagt, nee, das bekommst du nicht und das erzeugt einen Widerstand. Mhm. Ja, oder in der Erziehung, ich sage dem Kind, fass nicht auf die heiße Herdplatte und er guckt jetzt erstmal besonders, ja, was ist denn da? Das heißt, dieser Appell, etwas nicht zu tun oder etwas zu tun, erzeugt in uns Menschen also einen Widerstand. Und das ist jetzt für Führungskräfte natürlich, wie kann man sagen, ein bisschen blöd, ja, weil ich möchte ja, dass die Mitarbeiter sich in eine gewünschte Richtung verändern. Und immer, wenn Druck entsteht, ja, also wenn eine Aufgabe erledigt werden muss, wenn ich unter Druck komme, na, dann reagiere ich als Führungskraft eben häufig, indem ich den Druck verstärke, oder?
Absolut. Ich finde, also man rutscht da selber total leicht rein, ne? Weil unser, finde ich, schon fast natürlicher Impuls ist, ich möchte was von jemandem und der macht das jetzt nicht oder er macht es nicht so schnell oder er macht es nicht sofort oder so, dann ist im Grunde sowas wie ein Reflex, da einfach nochmal, also ich spüre diesen Widerstand, ne? Und der Reflex ist, ich gehe im Grunde nochmal einen Schritt hinterher. Ich erkläre also nochmal mehr oder intensiver oder auf eine andere Art und Weise und hoffe, dass mit meiner zusätzlichen Erklärungen, mit diesem Mehr an Infos, der Mensch jetzt das macht, was ich von ihm will.
Und das erzeugt das Gegenteil, oder? Ja, es macht es sogar schlimmer.
Genau.
Ja, also das heißt, wir fassen das nochmal eben ganz kurz zusammen, weil das ist ja in unseren Trainings regelmäßig, glaube ich, eine große Erkenntnis. Appelle sind Mist. Das bringt leider nicht viel. Nun ist das grundsätzlich ja, sag mal, als Führungskraft ja meine Aufgabe, Dinge auch mal zu erklären, dass die gemacht werden sollen. Also das heißt, diese Argumente können ja nicht immer schlecht sein, oder?
Nein, überhaupt nicht. Ist es ja auch nicht, ne? Also das, wo Sensibilität aus meiner Sicht gefragt ist, ist diese Unterscheidung zu treffen, wo verteile ich wirklich Infos und die sind relevant und die muss mein Gegenüber auch haben, damit er eben Dinge verstehen kann oder selber zu einer Lösung finden kann oder was auch immer. Also wo brauche ich eine Informationsweitergabe und wo fängt quasi, der Erklärbär an? Ne? Also wo geht das Argumentieren und diese Überzeugungsarbeit schon los?
Ja, wo entsteht im Grunde genommen ein Druck, der den anderen in seiner Autonomie einschränkt? Ne?
Absolut, genau. Und wo es so schnell passiert, aus meiner Beobachtung, übrigens bei mir selber auch, ist, wenn jemand uns was erzählt und im Grunde gar keine Lösung auch dafür haben will. Also Widerstand entsteht nämlich auch, so ungefragte Tipps zu geben und da dann nochmal sehr intensiv hinterherzugehen. Mensch, ja, und soll ich dir noch was erklären? Und da habe ich eine super Lösung. Und übrigens, das wäre super für dich, wenn du es auf die und die Art und Weise machst. Da kann man sich fast sicher sein, dass rauskommt, was man sich erhofft.
Da gibt's ja auch diese wirklich blöden Warum-Fragen. Man lernt ja irgendwie in manchen Kommunikationstrainings, man soll immer so W-Fragen stellen, ja. Und dann kommen manchmal so Fragen, warum haben Sie denn die Aufgabe noch nicht erledigt? Und natürlich will die Führungskraft gar keine Antwort haben, zu sagen, ja, ich nenne ihm jetzt mal drei Gründe, sondern das ist ja ein Vorwurf. Und man ist zurückversetzt in seine Kindheit, wo die Eltern gefragt haben, warum machst du denn die Hausaufgaben nicht? Und man als Kind nicht sagen konnte, ja, dafür habe ich mehrere Gründe, ich zähle die mal kurz auf. Sondern das war ja die Aufforderung, also der Appell, mach es bitte. Deswegen übrigens ein Tipp, egal was ich aus mitnehmen, stellen Sie bitte nicht solche Warum-Fragen an Ihre Mitarbeiter, sondern sagen Sie gleich, ich find's blöd, dass du es nicht gemacht hast. Also das bringt also nichts. Und jetzt kommen wir natürlich sofort zu der Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Also Appelle sind also ein häufiges Kommunikationsmuster, in das verfallen wir immer dann, wenn es schwierig wird, wenn die Timeline knapp wird, wenn es Druck von oben gibt, ja, warum sind die Ergebnisse noch nicht da? Wieder so eine blöde Warum-Frage und so weiter. Also, was mache ich denn jetzt? Also, das heißt, die Appelle bringen nichts, dann, wenn es eng wird, also wenn es mal schwierig wird, ich brauche eine Alternative, oder?
Absolut. Also eine Alternative und vor allen Dingen aus meiner Sicht so eine Idee von, womit hatten das eigentlich was zu tun? Also eben nicht eine Alternative nur in Form irgendeines Werkzeugs oder einer Strategie, sondern im Grunde von etwas, was so ein bisschen tiefer liegt, nämlich unsere Haltung. Also zu erkennen, eine Alternative fängt eben da an zu sagen, also ich sage immer, der andere muss erstmal gar nichts. Ich muss nichts und der andere muss auch nichts. Das klingt erstmal so ein bisschen banal häufig und Führungskräfte rümpfen da auch manchmal ein bisschen die Nase, weil sie natürlich sagen, naja, stopp mal, ja irgendwie ja schon, weil wir sind ja hier, um einen bestimmten Job zu machen und das ist alles richtig. Ne? Es geht nicht darum zu sagen, wir sind jetzt hier in Anarchie und niemand muss mehr Regeln einhalten, das ist nicht das Thema. Aber in dem Moment eine Haltung zu haben, die da lautet, ich mache ein Angebot oder ich bitte den anderen um was oder ich gucke, wie können wir gemeinsam zu einer Lösung kommen oder ich frage den anderen.
Da würde ich jetzt mal sofort sagen, bin ich denn dann jetzt als Führungskraft so eine Art Bittsteller, ja? Also kann der Mitarbeiter jetzt entscheiden darüber, was gemacht wird? Das meinst du ja sicherlich nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Es geht nicht darum, die Sache, um die es geht, zu diskutieren, sondern aber, wie komme ich da hin? Und wie ist meine Haltung, wie ich den jemanden quasi zu dieser Aufgabe entweder darum bitte oder sie anleite oder eben einfach um Erledigung frage, ne? Das meine ich mit grundsätzlicher Haltung.
Ja, genau. Und jetzt da kommt was ganz Interessantes jetzt. Das heißt, ich gestehe dem anderen die Autonomie zu.
Genau.
Und das kommt aus der Erkenntnis, die in der Wissenschaft sehr, sehr gut fundiert ist, weil das nämlich zum Beispiel der Goldstandard in der Suchttherapie ist. Also wenn man Menschen, die unter einer Suchtkrankheit leiden, dazu bringen möchte, sich zu verändern, da bringen Appelle nichts. Sowas wie ernähren sich mal gesünder, hören sie auf, Drogen zu nehmen oder sowas. Das bringt nichts. Sondern, aber es gibt einen Weg, man hat herausgefunden, was dort helfen kann und über 50% der Fälle auch erfolgreich ist, nämlich Menschen ändern sich, wenn sie ihre eigenen Gründe entdecken. Das bedeutet, eine Veränderungsenergie, und du hast von Handlungsenergie gesprochen, kann sich erhöhen, wenn ich quasi dem Mitarbeiter helfe, seine eigenen Gründe zu entdecken, das zu tun, was von ihm erwartet wird. Also es geht nicht darum, der kann es tun und lassen, was er möchte oder sie, sondern es geht schon in eine Richtung.
Absolut.
So, und das hat also, was du hast eben gesagt, mit der Haltung zu tun. Also wir haben jetzt also einmal gesagt, es sollte eine Haltung sein, wo ich die Autonomie des anderen anerkenne, denn er oder sie muss ja gar nichts tun, sondern das ist ja idealerweise eine gemeinsame Vereinbarung. Was gibt es noch? Also was heißt jetzt noch Haltung in diesem Moment oder wie kann ich so eine Haltung einnehmen?
Na, also für mich heißt Haltung in dem Zusammenhang, wenn wir über Führung sprechen, hat das auch immer was mit so einem Rollenverständnis zu tun. In welcher Funktion, beziehungsweise was ist denn eigentlich meine Rolle als Führungskraft? Also wenn ich der Meinung bin, ich weiß sowieso am besten die Lösung und die Leute sollen bitte alle einfach das machen, was ich sage, naja gut, dann kann ich mir den Rest sparen. Ne? Dann werde ich aus meinem Appell wahrscheinlich auch nie rauskommen. Das will ich vielleicht auch gar nicht. Aber wenn das nicht mein Ansatz ist, sondern wenn ich im Grunde der Meinung bin, mein Job ist es ja letzten Endes, den Rahmen dafür zu machen, dass meine Leute idealerweise ihren Job gut machen können, dann bin ich automatisch in einer anderen Rolle und damit auch in einer anderen Haltung. Nämlich ich bin nicht der die beste Lösung weiß, sondern wir haben hier ein gemeinsames Ziel und das darf ich durchaus auch vorgeben. Aber wie jemand da hinkommt, das kann er wahrscheinlich besser alleine entscheiden, beziehungsweise er ist der Experte darin, den Weg zu beschreiten und genau zu gucken, was brauche ich jetzt und wie löse ich das? Und das muss ich nicht kleinteilig ansagen.
So, das heißt, ich bin als Führungskraft jetzt nicht in einer Position, dass ich sage, ich weiß, was für den anderen gut ist, denn das würde ja Widerstand erzeugen, sondern wir haben einfach unterschiedliche Funktionen. Ich habe vielleicht als Führungskraft eine andere Verantwortung, ich habe vielleicht eine andere Aufgabe, aber ein Kern meiner Tätigkeit ist es, den Rahmen zu schaffen, in der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Potenziale entfalten können und im Grunde genommen aus eigener Einsicht das tun, was am besten ist. Nun ist aber diese Einsicht manchmal so ein bisschen vielleicht blockiert aufgrund von ungünstigen Erfahrungen oder was auch immer und Mitarbeiter reagieren eben mit diesem Widerstand. Also das heißt, die Haltung ist jetzt ja das eine, aber was kann ich denn dann tun?
Im Grunde sich erstmal zu fragen, wie gehe ich denn eigentlich jetzt gerade auf meinen Mitarbeiter zu? Also bin ich tatsächlich so direktiv oder gibt es ganz andere Sachen zu klären? Also müssen wir nochmal über Erwartungen sprechen? Ist eigentlich klar, was zu dieser Aufgabe gehört? Wäre es vielleicht eine gute Idee, über gemeinsame Werte zu sprechen und quasi darüber so einen Rahmen zu bilden, auf welche Art und Weise hier was ablaufen kann? Oder eben das, was wir eben schon angesprochen hatten, ich gehe mal den Weg ganz bewusst und frage den anderen nach seinen Gründen, die und die Aufgabe zu lösen oder sich dem und dem Problem zu widmen oder eine Sache mal von einer anderen Seite anzuschauen. So, ne?
Ja,
oder ich frage ihn schlicht und ergreifend um Hilfe. Ist auch eine schöne Funktion.
Ja, genau. Also da steckt jetzt auch, finde ich, eine ganz, ganz tolle Strategie dahinter. Also zu sagen, wenn ich merke, ich komme mit meinem Verhalten nicht weiter und es hat vielleicht was mit mir zu tun, ist ja der erste Schritt, also der Selbsterkenntnis. Und dann eine Haltung einzunehmen, die eher auf Partnerschaftlichkeit als auf so einen vorgesetzten Mitarbeiter-Hierarchiedenken basiert. Einzunehmen und dann im Grunde genommen ja so eine Haltung einzunehmen, ich bitte den anderen jetzt in diesem Moment um Unterstützung, ich brauche den anderen und bestärke ihn dadurch in seiner Autonomie.
Genau. Und dahinter, finde ich, steckt dieser Grundsatz, ich nehme den Druck raus. Also ich gehe nicht mit noch mehr Druck in diese Sache oder in die Argumentation, sondern ich spüre irgendwie einen Widerstand, ich spüre eine Gegenwehr, was auch immer. Und die Herausforderung ist, in so einem Moment eben nicht noch mit mehr Druck zu reagieren, sondern den jetzt rauszunehmen.
Okay, das ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also das heißt, wir haben die Selbsterkenntnis, es hat was mit mir zu tun. Wir haben die Haltung, die ich einnehmen kann und ich versuche, den Druck rauszunehmen. Mhm. Und ein gutes Instrument jetzt hier, um Druck rauszunehmen, sind natürlich in so einem Moment dann auch Fragen zu stellen. Also eben nicht über Argumente zu kommen oder vielleicht auch über Rechtfertigung, warum es eine Sache sinnvoll ist, die getan werden soll, sondern eben den Mitarbeiter fragen. Und du hast eben gesagt, man könnte zum Beispiel über Werte sprechen, über gemeinsame Erwartungen sprechen. Also so eine Frage, was haben Sie eigentlich verstanden, was jetzt genau Ihre Aufgabe ist? Oder was ist Ihnen besonders wichtig? Wie möchten Sie als Mitarbeiter sein? Oder auch über die eigenen Werte oder die das Unternehmen sprechen. Das ist also hilfreicher als über die Hindernisse.
Genau das ist, eine Riesenerkenntnis zu verstehen, dass ein Gespräch über jede noch so mini kleine Bereitschaft oder jedes noch so kleine sozusagen Ding für eine Sache mit jemandem immer wertvoller ist, beziehungsweise den größeren Hebel hat als das Gespräch über den Widerstand oder das Hindernis.
Mhm. Ja, und der Hintergrund ist, glaube ich, dass wenn man über die Hindernisse spricht, dadurch, auch wenn man sie vermeiden möchte, sie im Grunde genommen nochmal thematisiert werden und dadurch auch wieder im Gehirn sehr präsent werden. Also
das ist so ein ähnlicher Impuls wie dieses Hinterhergehen, wenn wir, oder also argumentativ hinterhergehen, nochmal erklären, ne, was wir eben schon hatten, wenn jemand nicht mitmacht, ist, finde ich, genauso ein Impuls, Leute zu fragen, Mensch, was fehlt denn dir noch, um XY zu tun? Was hält dich denn ab, das zu machen? So eine ganz typische Frage. Mensch, was ist denn noch zu machen bis dahin? Und damit hat man sofort seine ganzen Hindernisse sofort parat, ne?
Ja, genau. Das wäre ja bei dem Beispiel, was wir vorhin hatten mit der Pünktlichkeit, die Frage, warum kommen Sie eigentlich immer zu spät?
Ja.
Dann ist man bei den Hindernissen. Und die bessere Frage wäre, welchen Grund könnte es geben, nächste Woche mal pünktlich zu kommen?
Genau.
Genau. Ja, dahinter steckt übrigens eine Fragetechnik, die wir nochmal in der eigenen Folge etwas ausführlicher erläutern wollen, nämlich so Fragen, die helfen können, diesen Widerstand aufzulösen, indem ich dem anderen helfe, seine eigenen Gründe zu erkennen.
Genau.
Das ist, glaube ich, ein sehr, 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 sehr effektives Verfahren, was wir zumindest so von unseren Führungskräften gespiegelt bekommen. Oder was führst du dazu?
Ja, total. Ich finde es deswegen so genial und kriege auch die Rückmeldung dafür, weil quasi all die Dinge, die man zu diesem Thema, wie entsteht Widerstand, wie komme ich raus aus so einem Appell, in dieser Fragetechnik quasi alle vereint sind und ich mir nicht 1000 Sachen merken muss, sondern mit so wenigen Fragen quasi alles an Bord habe, damit das gut gelingt.
Genau. Und bevor ich jetzt solche Techniken oder Instrumente, wie du das vorhin genannt hast, trainiere, kommt es also erstmal auf die Haltung an, die ich einnehme, denn sonst wirkt das nicht authentisch. Und ich glaube, dafür haben Menschen eine extrem feine Antenne, wenn sie merken, da will jemand was unterjubeln oder jetzt verwendet da jemand so eine Kommunikationstechnik, um mich zu manipulieren.
Genau. Und da haben wir super feine Antennen.
Ja,
das ist übrigens auch die feine Antenne, die uns sehr, sehr schnell merken lässt, wenn jemand an uns appelliert, die schaltet sich viel früher ein als die, wenn wir appellieren.
Ja, denn es entsteht ja meist aus einer ganz guten Absicht.
Absolut.
Also ich sag mal so, die Führungskräfte, die jetzt wirklich bösartig ihre Mitarbeiter unter Druck setzen wollen, das ist ja die absolute Ausnahme, hoffe ich zumindest. Und selbst wenn es so ist, da reden wir über ganz andere Themen, sondern es geht ja darum, dass ich an sich eine gute Absicht habe, aber dann eben mit diesem Widerstand konfrontiert bin, der also was mit mir zu tun haben kann oder eben damit, dass die Appelle einen Widerstand erzeugen. Und das ist ganz interessant, man hat festgestellt, diese Widerstände entstehen, selbst wenn der Mitarbeiter vorher bereit gewesen wäre.
Mhm.
Ich habe das mal in so einem Produktionsunternehmen, ganz tolles Beispiel gehört oder eigentlich fast ein bisschen traurig. Mitarbeiter hat einen relativ unordentlichen Arbeitsplatz und irgendwann sagt er sich, okay, jetzt räume ich auf. Da kommt der Chef um die Ecke und sagt, sag mal, wie sieht denn das hier aus? Räume gefälligst auf. Und der Mitarbeiter, der in diesem Moment eigentlich genau schon die Motivation hatte, aufzuräumen, hatte nach der Ansage durch den Chef viel weniger Lust. Das heißt, diese Ansage hat das nochmal reduziert. Das heißt, dieser Widerstand, der entsteht selbst dann, wenn wir schon bereit sind.
Mhm.
Und dann appelliert jemand an uns. Ja, also das heißt, wir haben so schon mal versucht, jetzt so einen allerersten Ausweg aufzuzeigen, aber der allererste Schritt ist überhaupt mal zu erkennen, bin ich hier eigentlich im Appell unterwegs oder versuche ich durch Weitergabe von Informationen, durch ganz, ganz, wie soll man sagen, sinnvolle Klärung von Erwartungen, Gespräche über Werte und so weiter, im Grunde genommen erstmal eine Übereinstimmung zu erzeugen oder bin ich schon im Appell unterwegs?
Genau.
Und da wird es dann eben schwierig. Ja, und der Ausweg wäre eben, wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen wollen, also einmal neben diesem Klären von Erwartungen den anderen um Unterstützung zu bitten. Mhm. Und das andere war dieses Fragen nach den eigenen Gründen, oder?
Genau. Also so eine gemeinsame Lösungsstrategie entwickeln ist da finde ich auch so ein Part davon, aber dem zugrunde liegt aus meiner Sicht, die Sicht des anderen sich anhören zu wollen, beziehungsweise ihn konkret nach Gründen eben für dieses Thema zu fragen. Und das ist nicht zu verwechseln mit, wir diskutieren das Thema an sich. Das wird häufig missverstanden.
Genau, es geht schon um eine gewünschte Richtung und wir sind jetzt nicht bei Wünsch dir was und ich frage die Mitarbeiter, was möchten sie denn gerne, sondern es geht eben darum, die Handlungsenergie zu erhöhen.
Genau.
Und wenn ich jetzt merke, dass es da einen Wertekonflikt gibt, also dass jetzt ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin das gar nicht teilt, was ich da möchte, also dann haben wir im Grunde genommen ja auch rausgearbeitet, dass es da ein Problem auf einer anderen Ebene gibt.
Genau, dann habe ich ein anderes Thema zu besprechen. Dann sollte ich mir nochmal, also entweder A, über Erwartungen klar werden miteinander oder eben über Werte.
Ja, sehr gut. Also das heißt, eines der größten Hindernisse, und darüber haben wir ganz am Anfang jetzt gesprochen, von Engagement von Mitarbeitern ist, dass ich als Führungskraft intuitiv, ohne dass es mir so richtig klar ist, zu oft in dieses Appellverhalten falle. Und der Weg raus geht eben erstmal über die Erkenntnis, das hat was mit mir zu tun.
Ja, genau.
Okay, und dann eben der Versuch, die Haltung zu verändern. Und dazu gibt es also Instrumente. Wir haben ja gesagt, Instrumente sind dann nutzlos, wenn sie nicht einer Haltung entsprechen, die auf Augenhöhe basiert, auf Partnerschaftlichkeit und so weiter, sondern wenn ich diese Instrumente quasi mechanisch verwende und sie dann im Grunde genommen nutzlos sind.
Genau. Also weil wir haben eben feine Antennen dafür, wenn jemand versucht, uns zu manipulieren oder eben nur ein Werkzeug für einen bestimmten Zweck einzusetzen.
Und eine Haltung einzunehmen heißt, ich reflektiere mal über meine Werte, über die Werte vielleicht des Unternehmens, die Werte von uns im Team oder der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters, mit dem ich da gerade spreche und versuche dann dazu eine Haltung einzunehmen und daran mich eben auszurichten.
Genau, und das hat auch immer was mit dem Rollenverständnis aus meiner Sicht zu tun. Also wofür, was ist eigentlich meine Aufgabe auch? Wofür bin ich da? Und was kann auch jemand anderes lösen und kann das vielleicht im Zweifelsfall sehr viel besser als ich?
Ja, es ist so eine gewisse Demut, die man da als Führungskraft braucht, oder?
Finde ich total, ja.
Ja, wir sind schon tatsächlich wieder am Ende unserer diesmal etwas kürzeren Folge angekommen, wo wir einfach mal dieses Thema Appell und Umgang mit Widerstand von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen wollten. Und wir werden in den nächsten Folgen das nochmal ein bisschen vertiefen. Und wir haben ja insgesamt so drei Instrumente, kann man sagen, die helfen können, das zu lösen. Kathleen, sag vielleicht mal so kurz, was sind das so für drei unterschiedliche Ansätze, die wir da haben?
Naja, der eine, den haben wir eben schon benannt, ist eben so eine sehr interessante Fragetechnik beziehungsweise eine Idee von so einer Zusammenstellung von bestimmten Fragen, die dazu dient, dem anderen, meinem Gegenüber, dabei zu helfen, seinen eigenen Grund zu finden für die Sache, um die es da gerade geht.
Das ist eine Technik. Okay, das machen wir sicherlich in der Extra-Folge, ja.
Genau. Das andere Thema wäre aus meiner Sicht, wenn so ein grundsätzliches Widerstandsthema oder es häufiger vorkommt, tatsächlich über gemeinsame Werte zu kommen, beziehungsweise über die Werte zu sprechen, also gar nicht über das Problem oder über die vorliegende Sache oder den Widerstandsgegenstand im Grunde zu sprechen, sondern mal sich darüber gemeinsam klar zu werden, was für ein Mitarbeiter möchte derjenige denn eigentlich sein? Also was sind denn persönliche Werte im Job, die da relevant sind?
Auch ein großes Thema, da haben wir schon zwei Folgen zugemacht, persönliche Werte und Werte im Team, aber da kommen wir sicherlich auch nochmal immer wieder drauf zurück, ja.
Naja, ich finde, weil das, also darüber zu sprechen, eine wahnsinnig gute Alternative für Konfliktlösungen ist quasi. Also und je nachdem, wie ausgeprägt der Widerstand ist, über den wir da reden, sind wir ja vielleicht schon in so einer Konfliktsituation oder zumindest in einer, dass die Führungskraft ziemlich genervt ist, weil Dinge eben nicht auf eine bestimmte Art und Weise passieren.
Ja, sehr gut. Und das Dritte ist im Grunde genommen dieses Thema Kommunikation und Feedback, genau, das wir immer schon wieder so angesprochen haben, aber dem widmen wir auch nochmal so einen ganz eigenen Bereich, glaube ich.
Würde ich toll finden.
Ja, das machen wir. Ja, also wir, sozusagen schon mal ein kleiner Ausblick. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören heute. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Kommentare und Fragen dazu und ja, werden das hier fortführen. Ich hoffe, dass Ihnen da schon mal so einige Aha-Momente oder Erkenntnisse vielleicht gekommen sind. Vielen Dank, liebe Kathleen, und ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir.
Ich freue mich auch. Vielen Dank, Stefan.
Ja, bis dahin. Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit uns abgehoben sind. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit Pinguine im Cockpit gefallen und Sie konnten spannende Eindrücke mitnehmen. Um auf Kurs zu bleiben und keinen unserer kommenden Starts zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie immer am Steuer Ihres Erfolgs. Bis zum nächsten Mal und stets guten Flug!